jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi Rudolf.
Hallo, grüße dich.
Sehr schön, dass du da bist. Ich habe da mal eine Frage für dich. Die kann lebensentscheidend sein. Ich bin mir nicht sicher. Wir lassen es einfach drauf ankommen, okay?
So machen wir es.
Was ist in deinen Augen oder in deinen Erinnerungen das so mit Abstand kurioseste Essay-Thema im Gaming, von dem du je gehört hast?
Ich bilde mir ein, dass ich einmal ein Essay, ohne jetzt genau benennen zu können, über die besten Kantinenessen in digitalen Spielen gehört oder gesehen habe.
Aha. Weißt du noch, welche Spiele dabei waren?
Leider nicht mehr, aber ich habe auf jeden Fall sofort draufgedrückt, als ich das gesehen habe. Weil wir ja alle, glaube ich, schon mal Opfer der ein oder anderen Kantine waren, die dann ja sich als ziemlich fies oder sagen wir mal eigentümlich irrational herausgestellt hat, bei dem man nicht wusste, ist das jetzt Stalker, Shadow of Chernobyl oder was soll das sein?
Ich weiß gar nicht, wo habe ich am besten in der Kantine im Gaming gegessen? Oh Gott, ich esse so selten in Kantinen im Gaming. Es ist meistens immer so postapokalyptisch, deswegen steht da halt kaum noch was. Wo hast du denn am besten in einer Gaming-Kantine gegessen? Also in einem Spiel?
Vielleicht sogar so ein Sims School Something Something Ableger gewesen sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, das war in so einer Art Schul-Sim-Sache. Ob es The Sims war, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube schon, dass es sowas war. Ja.
Ich finde das immer so mega witzig bei die Sims, wenn man dann mal so durch den Kühlschrank geht, was man da alles kochen kann oder wenn man in der Karte bestellt, weil die ja wirklich alles Mögliche an Gerichten da haben und du immer diesen simsigen Humor bei hast.
Es zeigt einem allerdings auch sehr deutlich auf, wenn man im echten Leben mit den Essenszutaten nicht so ganz umgehen kann, dann ist man natürlich auch selbst von dieser virtuellen Abbildung total überfordert.
Ja, richtig. Das ist sehr realistisch in die Sims, ja, definitiv. Ja. Auch wenn es bei mir nicht immer in Brand aufgeht, die Küche. Und ich würde gar nicht wissen, wie viele Kochpunkte ich eigentlich habe. Aber lass uns das zu anderer Stelle klären, das würde mich sehr interessieren. Was mich zu einem wundervollen Gast und zu einem wundervollen Thema bringt, nämlich dem lieben Rudolf Inderst. Hi, wie kommt's? Was führt dich her? Wer bist du?
Rudolf Inderst, ich unterrichte seit geraumer Zeit in einem wunderschönen Bachelorstudiengang Game Design an einer privaten Hochschule und habe dort den Schwerpunkt Digital Game Studies. Und da müssen auch alle Studierenden durch, auch wenn sie noch das verrückteste und coolste Startup der Welt gründen wollen, versuche ich ihnen ein bisschen theoretische Schlagseite in die Köpfe zu hämmern. Und manche mögen das lieber und andere nicht. Und das mache ich also in Teilzeit, weil es eben nur ein kleiner Ausschnitt ist aus ihrem Gesamtcurriculum. Die sollen ja auch letzten Endes fertig ausgebildete Game DesignerInnen werden mit viel Handwerk und dazu machen sie halt einen kleinen Zwischenstopp bei mir. Entsprechend ist da noch immer so ein bisschen Zeit übrig und da leite ich das Ressort Digitale Spiele bei dem Schweizer Kulturjournal Nahaufnahmen CH zusammen mit Norman Volkmann und habe noch einen Podcast, den Game Studies Podcast in dem US-Podcast-Netzwerk New Books Network.
Ihr seht, es ist mir eine Ehre, ihn heute hier zu empfangen. Vielen, vielen Dank, Rudolf, dass du da bist.
Ja, wenn man sich wie ich intensivst aktiv überall selbst einlädt und immer sagt, hey, sag mal hey, hallo, hey, sie, hallo, hey.
Es ist mir sehr sympathisch, ich finde das gut. Also wir haben immer mal wieder, dass sich Leute selbst einladen, aber sonst müssen wir auf die Leute zugehen. Also mir nimmst du damit Arbeit ab, das finde ich halt cool. Deswegen danke, dass du dich selbst eingeladen hast.
Mit größtester Freude.
Superlativ. Ja, und du hast mir das Thema Gaming-Essays mitgebracht, was ich jetzt wirklich spannend finde, weil es so eines der wenigen Dinge ist, die ich überhaupt noch irgendwie auf YouTube konsumiere, wenn ich nicht Gaming-Soundtrack auf YouTube höre. Aber mit einem Essay kannst du mich immer kriegen und womit du mich überhaupt nicht mehr kriegen kannst, sind Gaming-Reviews. Also in der Pyramide des Anspruches, vielleicht klingt das doof, aber ja, ich bin da immer eher auf der Ebene Essay mittlerweile.
Ja, wobei man sofort wahrscheinlich sagen müsste, also der Begriff des Videogame-Essays oder generell des Video-Essays ist ja so Sternchen, ambivalent, dass man manchmal das Gefühl hat, die Machenden und die Schaffenden haben sich eigentlich davor, also haben diesen Namen Essay übernommen, Manchmal möchte man ihnen jetzt böse SEO-Absichten unterstellen, manchmal auch nicht, ohne dass sie sich vielleicht mal, was sie ja auch nicht müssen, das will ich nicht damit sagen, aber ohne dass sie sich vielleicht tiefer mit dem Video-Essay als Form überhaupt und seiner Sprache beschäftigt haben und es im Endeffekt dann vielleicht eher eine, was sie unter Spielanalyse verstehen würden oder was sie vielleicht doch eher so als Review Plus sozusagen oder eine besonders kritische oder eine Long-Review-Form verstehen würden. Also da ist der Terminus alles andere als klar oftmals, was eigentlich damit genau gemeint ist, was ich auch als Zuschauer oder Zuschauerin von dem jeweiligen Beitrag dann letzten Endes zu erwarten habe. Und schwupps, sind 50 Minuten durch. Und manchmal ärgert man sich darüber, dass man das gerade verballert hat, gefühlt als Lebenszeit. Und manchmal denkt man sich, wow, das war jetzt wirklich gewinnbringend für mich als Konsument, aber auch als jemand, der sich ganz intensiv mit dem Thema entweder schon beschäftigt oder noch beschäftigen wird, jetzt aufgrund dieses schönen Impulses.
Ich habe so viele Fragen. Ich fange mit der einfachsten an. Nimm uns bitte mal wieder mit auf die Schulbank und erklär uns den Unterschied zwischen einer Analyse und einem Video. Also einer Videoanalyse und einem Video-Essay.
Wie gesagt, ich würde es eher je nachdem, wie es auch die Content Creator ist, so ein ekliges Schimpfwort. Aber in dem Fall nennen wir es einfach mal als pro forma Content Creator, ohne jemand abwerten zu wollen in seinen Tätigkeiten oder den Inhalten. Also letzten Endes legt er ja fest, so ein bisschen semantisch auch, woran er sich selbst orientieren möchte. Im Grunde kann man sagen, unter dem Begriff Video-Essay versteht man im Allgemeinen eine Form von Analyse. Das kann jetzt zum Beispiel eine Filmanalyse sein bei einem Video-Essay oder bei einem Video-Game-Essay, eine Spielanalyse, die nicht mehr allein den geschriebenen Text eben verwendet, sondern mit Bildern des zu analysierenden Gegenstandes das Ergebnis letzten Endes formuliert und auch Argumente formuliert, eben mit Bildern. Und so entstehen auf Plattformen wie zum Beispiel YouTube eben Kurzfilme, so könnte man es sagen, die auf ästhetische Eigenschaften, Zusammenhänge oder Entwicklungen in Spielen und oder auch Spielgenres verweisen. Und das Verfahren ist eigentlich, wenn man dann zurückgeht auf die Video-Essays, die als Gegenstand oft eben Film hatten, das ist dann so alt wie Found-Footage-Film selbst. Und trotzdem ist es mittlerweile aufgrund der diversen Plattformen wie YouTube oder Mubi oder wie sie eben alle heißen, kommt dieser Sache eine gesteigerte Bedeutung zu, weil wir merken oder auch die Content-Creator merken, da können sie in dieser Form viele Gedanken reinpacken und gleichzeitig auch mit Form und Inhalt unheimlich weit spielen. Und für mich als jemand, der aber gleichzeitig auch unterrichtet, also in Lehre und Forschung tätig ist, ist es im Grunde doppelt interessant, weil wir diese Clips oder weil ich zumindest diese Clips, aber auch viele meiner KollegInnen diese Clips als Lehrmaterial einsetzen können, über das man dann entweder sofort im Anschluss nach einer Sichtung im Seminar sprechen kann oder mal das so ganz klassisch als im alten Verständnis als Hausaufgabe mitgibt oder eben dort dann konkret Anregungen schafft und sagt, schaut mal, ich erwarte jetzt zum Beispiel, unsere Prüfungsform ist zum Beispiel eine klassische Seminararbeit, eine schriftliche Seminararbeit. Aber wenn oft die Fragen kommen, Mensch, wie kann ich denn so ein Spiel analysieren? Worauf kann ich denn da achten? Was soll ich eigentlich inhaltlich bringen? Dann kann ich sagen, guck mal, hier sind in dem Beitrag XY von ABC sind viele Anmerkungen oder Anregungen oder Impulse, die du auch schriftlich aufgreifen kannst oder die du so ähnlich ansetzen kannst und daraus dann eine Seminararbeit zu schaffen. Weil tatsächlich, man möchte ja nicht immer gleich mit der Tür ins Haus führen und sagen, dass der Video-Essay selbst die Prüfungsform ist. Das wäre der nächste Schritt, der auch ganz spannend ist. Ja? Also, aber das ist natürlich, und es gibt ja nicht wenige Leute, die heutzutage oder ganz viele meiner Studierenden haben einfach schon ein wunderbares Händchen dafür und schneiden seit Jahren ihre was auf TikTok so klein beginnt, schneiden dies, schneiden das, Effekte reinknallen, dort dies. Also es ist am technischen Handwerk in Anführungszeichen, da mangelt es manchmal überhaupt nicht mehr. Es geht dann eher darum, was soll denn inhaltlich passieren? Was für Argumente werden hier eigentlich präsentiert oder was für Argumente werden von anderen vielleicht versucht zu widerlegen oder widerlegt? Und das ist praktisch der ganze Bereich, in dem man das Ding in der Lehre einsetzen kann. Und gleichzeitig ist es aber auch in der Forschung interessant, wenn man sich zum Beispiel überlegt, jetzt haben wir mit Videospielen oder Computerspielen oder als Überbegriff auch gerne als digitales Spiel, das ist ja nun mal nicht einfach nur Text. Also warum versuchen wir nicht auch in der Prüfung das so abzubilden, dass wir verschiedene Elemente mischen? Klar, wir kommen vielleicht immer noch so ein bisschen zu kurz, wenn man sagt, okay, aber das eigentliche an Spiel ist doch das interaktive Element, ist doch das Gameplay, das ludische Element, wenn man so möchte. Okay, das ist immer ein Einwurf, der immer zählt, aber wenn wir mal gucken von diesem Textparadigma, da, das also die das Vorherrschende sozusagen in Prüfungsformen. Vielleicht ist da der Video-Essay der nächste Schritt, den man eben auch mal gut abprüfen kann. Man muss sich natürlich dann auch als jemand überlegen, der so eine Aufgabe stellt, ja, Moment mal, aber was prüfe ich dann ab? Also was sind die Qualitätsmerkmale? Und da fängt das Thema einfach auch unheimlich an, plötzlich Spaß zu machen, weil wir eben nicht nur einfach hier meine 10 Seiten Seminararbeit, die ich hingeworfen bekomme, hier habe ich meinen Katalog, hier kann ich abhaken, ist es drin, ist es nicht drin, ist es so, ist es nicht so. Ich muss mir vielleicht neue Arten und Weisen auch überlegen, wie ich solche Video-Essays bewerten kann. Und schon ist da eigentlich ein total faszinierendes Thema auf dem Tisch, das gleichzeitig Forschung, Lehre und Didaktik irgendwie alles so mindestens streift, wenn nicht inkludiert.
Wir haben mit einem sehr kleinen Kreis angefangen. Ich habe dir eine Frage gestellt und wir zoomen immer weiter raus in eine wirklich wunderbare Welt. Und meine Fragen stapeln sich und ich werde gar nicht mehr hinterherkommen. Aber ich genieße es dir sehr zu lauschen. Deswegen danke dir. Persönlich muss ich sagen, was ich für mich festgestellt habe, gerade beim Gaming-Journalismus, den ich ja quasi gerade vertrete, glaube ich, gerade so die textliche Ebene wird immer dem Medium, finde ich, irgendwie überhaupt nicht gerecht. Und das merkst du halt vor allem dann, wenn Leute beispielsweise Tests lesen und dann sofort runterscrollen bis zu, soll ich das jetzt kaufen oder soll ich das jetzt nicht kaufen? Und dann finde ich es immer so ein bisschen schade um all die vergebene Mühe, die dazwischen steckt, weil Leute irgendwie von ihrem Interesse her immer nur diese eine eine Kaufberatung haben wollen. Und ich liebe es total, Texte über Gaming zu schreiben, merke aber trotzdem auch, dass das irgendwie auch so an seine Grenzen kommt, wie du schon sagtest. Und ich gerade im Videobereich ist noch viel spannender, finde, dass man mit viel, viel mehr Medien, viel, viel mehr Ebenen auch dieses Medium halt analysieren kann. Beispielsweise, dass ich gerade eine Szene analysiere, das ist halt ein Text halt relativ schwierig, weil ne, wo platziere ich jetzt das Bild, wo platziere ich den Text und wie gehe ich darauf ein? Das finde ich, ja, Video ist für mich definitiv da auch der moderne Text eben, ja.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil was du sozusagen gerade betrachtet hast von einer spieljournalistischen Seite, ist in der Forschung eigentlich nicht anders. Wir sind es gewohnt, also wir müssen uns nur fragen, was haben unsere Studierenden für Sehgewohnheiten zum Beispiel? Und wenn wir jetzt sagen würden, okay, sie konsumieren einigermaßen viel YouTube, dann kann man sich mal angucken, was gibt uns die Plattform eigentlich für technische Möglichkeiten an die Hand? Wir können ja nicht auf YouTube völlig frei gestalten. Also da gibt es zum Beispiel die Bildebene mit dem großen Bild. Das können wir in der Auflösung verändern, in der Geschwindigkeit. Wir können es groß und klein ziehen auf dem Screen, was auch immer. Ja. Aber dann wird es natürlich schon spannend, weil du schon gefragt hast. Dann gibt es ein Voice-Over oftmals drüber, ja, oder einen unterschiedlichen Schnitt. Wo platzieren wir jetzt aber den Text? Da gibt es diese Box drunter. Wie weit können wir da? Und dann stellen sich die nächsten Fragen. Wie sehr können wir eigentlich mit dieser Box spielen? Können wir da Links reinsetzen? Offensichtlich ja, nein, okay, check. Was machen wir, wenn es nicht klappt? Wir können Timecodes setzen. Kommt schon mal sehr gut dran, weil das ist eine Art von Gliederung, die wir auch vorgeben. Aber die Frage ist dann, wie schnell ist man auch als Gestalter oder Gestalterin von sowas eben sehr schnell überfordert? Und ist deswegen die Frage auch, muss es auf YouTube sein? Kann ich es anders gestalten? Und da gibt es eben noch keine richtigen Regeln in dem Sinn. Auch die Frage, worauf, die ganz klassische Frage der zu vollen PowerPoint-Präsentation, weil immer die Frage ist, auf was achten die Leute gerade? Schauen die auf die Folie oder hören sie mir zu? Schauen die auf das YouTube-Bild oder lauschen dem Voice-Over? Und müssen irgendwie noch versuchen, meine Anmerkungen, die wie Fußnoten funktionieren in Seminararbeiten, in dieser kleinen Textbox zu beachten. Ja, das ist ja wahnsinnig viel, was man da an Aufmerksamkeit von seinen ZuseherInnen plötzlich verlangt. Und darum explodiert da förmlich schon der Kopf, wenn ich jetzt darüber spreche. Ja.
Ich meine auch. Es ist halt so ein bisschen wie, als ob man ein Orchester dirigiert. Ne? Und du musst halt gucken, ja, welcher Ebene gibst du jetzt wie viel Kraft und welche stellst du in den Vordergrund. Ich doziere tatsächlich ja auch zum Gaming-Journalismus und da ist es halt auch immer die Frage, dass ich ja selber für mich ein Drehbuch schreiben muss. Ja klar, du hältst jetzt diese Präsentation, aber was sagst du dann währenddessen und wo lässt du halt auch mal Raum für Fragen und so? Und das muss man da alles irgendwie vorher machen und dann sich trotzdem auf Neues einlassen. Damit wir vielleicht einen Ticken auch zum Konkreten kommen, kannst du einen aktuell extrem guten Essay, Videogame-Essay, empfehlen?
Ja, und zwar großes Glück, weil vor 25 Minuten erst ging ein neuer Beitrag von Jacob Geller, meinem absoluten Man-Crush, online. Und er sprach da über three specific kinds of terror. Und ich hatte zwar noch keine Zeit, ihn anzugucken, aber ich kann euch eins sagen, wenn Jacob Geller einen neuen Video-Essay rausballert, dann ist es Sehbefehl, Ausrufezeichen. Also ich gehe so weit, ich empfehle den blind, einfach aufgrund der Erfahrung, weil der Mann ist so abgrundtief gut. Ich bin gleich, stellen sich bei mir die Haare auf dem Ärmchen hoch hier.
das als Empfehlung, David, okay, das als Empfehlung, drei Arten von Terror. Welchen kannst du von ihm unbedingt empfehlen? Also zumindest einen, den du gesehen hast, unabhängig davon, dass wir beide auch glauben, dass der jetzt draußen ist, auch richtig gut ist, ohne dass wir ihn kennen.
Ja, jetzt muss ich nur spicken, ich möchte nämlich nicht butchern den Titel. Er hat letztes Jahr, war das glaube ich, einen geschrieben zu der Darstellung von Wald. Er ist schon 2 Jahre her, pardon. Und er hieß A Thousand Ways of Seeing a Forest. Halbe Stunde lang. Sowieso eine saugute Zeit. Man merkt es ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass auch in den Seminaren so 20 bis 30 Minuten packen meine Studierenden. Da ist die Aufmerksamkeit noch da. Aber es gibt ja auch ganz andere Kaliber, die einfach so Aufsätze rausballern von 6 bis 8 Stunden. Die muss man sich dann wie eine Miniserie anschauen, weil man kann es nicht anders stemmen. Ja. Und es ist auch unvernünftig, die einfach am Stück anzusehen, weil da bleibt überhaupt nichts hängen. Also das ist auch, finde ich, so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht überdramatisch klingen, aber für mich ist es auch ein Zeichen von Respekt gegenüber den Leuten, die das erstellen. Dass man es nicht wie so Lo-Fi Studentin und ihre Katze auf dem Schreibtisch Vorschaubild, Thumbnail konsumiert, sondern wirklich sich darauf einlässt. Und es erfordert Mitdenken. Ja? Ich möchte mich mit dem Gegenstand ja aktiv auseinandersetzen, sonst ist es eigentlich verschwendete Liebesmühe. Ich meine, für den Content Creator oder die Creatorin vielleicht nicht, weil jeder Klick zählt und so, bla bla blub. Ja? Aber ich glaube, da sind auch viele Leute dabei, die einen großen Wert darauf legen, auf eine stattfindende Konversation in den Kommentaren zum Beispiel, ja. Und entsprechend, das geht natürlich eigentlich nur, wenn man sich auch mit dem Gegenstand dann als Zuseher, Zuseherin auseinandergesetzt hat und auch in der Lage ist, seine Gedanken dazu zu formulieren, ja.
Er hat sich auf jeden Fall mit dem Thema des Waldes beschäftigt. Kannst du uns da Beispiele, also Gaming-Beispiele nennen, auf die er eingeht? Mhm, wenn du dich erinnerst, wenn das gutes Dinge 2 Jahre alt ist jetzt?
Also er sagt zum Beispiel, was er anguckt, ist Animal Crossing New Horizons, Firewatch, Legend of Zelda ist dabei, diverse Legend of Zelda-Teile, Last Guardian, Last of Us Part 2, Red Dead Redemption und auch Microsoft Flight Simulator, also eine ganze Menge, die er so anguckt. Und er arbeitet die nicht nur so nacheinander ab, sondern hat auch so ein zusammenhängendes Thema, in dem er sie, unter die er sie betrachtet oder in die Perspektive stellt. Und das ist ein Haiku in dem Fall. Also, wie gesagt, diese halbe Stunde ist wirklich gut investierte Lebenszeit. Und dankt mir einfach später.com.
ich bin ja echt überwältigt, was gerade so im internationalen amerikanischen Raum an Essays rausgehauen wird auf YouTube, während es in Deutschland echt relativ wenig ist. Kannst du dir das erklären?
Ja, das ist wirklich, du beschreibst da ein schlimmes Phänomen, das aber absolut zutrifft. Also es ist so, dass man, wenn man wenn man Game Studies unterrichtet, dann stößt man sehr schnell auf eine Einführung, die ganz viele meiner Kolleginnen immer benutzen, auch für ihre ersten Stunden. Und die ist vom Kollegen Freiermuth von der TH Köln. Und der kommt zu diesem einigermaßen bitteren Fazit irgendwo mal. Das ist von 2017, glaube ich, der Text, oder 2015, dass die deutschsprachigen Game Studies einfach 10 Jahre hinterherhinken im Vergleich. Dann fragt man sich natürlich immer, im Vergleich zu wem eigentlich? Und dann zeigt man immer auf dieses Game Studies Utopia Skandinavien, vor allem Kopenhagen, die IT University of Copenhagen und natürlich auch Finnland. Und ich glaube, ein bisschen wahrscheinlich meint er auch Nordamerika. Und jetzt ist es natürlich auch die Frage, trifft es vielleicht auch auf diese Form der Coverage zu oder des Reflektierens über digitale Spiele, dass da einfach deutschsprachige Fachkräfte sozusagen fehlen, die in der Art und Weise vorgehen. Es scheint ja nicht daran zu liegen, dass nicht genug erfolgreiche YouTuber aus Deutschland schon mal kommen. Also es kann nicht daran liegen, dass die irgendwie ihr Handwerk nicht beherrschen würden, sowohl in der Inhaltserstellung als auch in der oder gerade in der Vermarktung ihrer Inhalte. Natürlich ist Deutsch jetzt, wenn man sich anguckt, wie viele Leute sprechen einfach Deutsch, haben halt deutschsprachigen Territories, ist immer der gleiche Fall. Jetzt wäre aber ein Gegenargument schon wieder zu sagen, ja, aber wie viele von diesen Leuten machen das tatsächlich jetzt für die Reichweite oder fürs Geld? Also für wie viele ist es nicht wirklich so eine klassische, eher als intrinsische Belohnung? Wir wissen ja, dass das gerade Geisteswissenschaften sind sowieso eine einzige Form von intrinsischer Folter. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich, wer macht das für das Geld? Fragezeichen. Also könnte also sein, dass es damit zu tun hat. Ich möchte es immer gerne darauf zurückführen, weil ich glaube nicht, dass es was mit dem Können zu tun hat. Und ich kenne auch mittlerweile einfach zu viele gute Leute, egal welchen Alters, in den Game Studies, die könnten, wenn sie wollten, das so auch angehen. Andersrum gibt es aber auch natürlich viele, die, sagen wir mal, im so Games Feuilleton-mäßig eher unterwegs sind, die könnten das von dem, was sie Anführungszeichen drauf haben an Reflexionspotenzial ja auch angehen. Es ist ja nicht so, dass wir nicht irgendwie genug Leute hätten wie ein Dennis Kogel oder meinetwegen auch vielleicht mal ein Christian Schiffer oder eben wie die Wunderknaben und natürlich auch die vielen Damen alle heißen. Vielleicht haben die ihren Weg einfach in das Medium noch nicht so recht gefunden. Vielleicht legen die los oder vielleicht haben wir es einfach verpasst, drauf zu springen. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt.
Das ist natürlich jetzt ein weites Feld. Ich habe manchmal das Gefühl, so Feuilleton ist dann mehr so, also verzeih mir den Begriff, so manchmal so ein bisschen elfenbeintürmlerig versus YouTube. Wir haben jetzt Reviews, wir haben vor allem sehr viel Meinungskontent und dann haben wir sehr viel Guide-Content. Ne? Wo finde ich 100 Federn? Wo ist die mächtigste Waffe? Bla, bla, bla. Und gerade so von den Sehgewohnheiten ist auch das alles, was abgedeckt wird, während dann beispielsweise gerade so im deutschen essayistischen Raum, mir fällt jetzt ein YouTuber namens Verspielt ein, der macht halt wirklich sehr, 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 sehr schöne und sehr, sehr große, lange Dokus zum Thema Gaming, ist aber halt eben auch sehr unbekannt in dem Sinne. Und ich wüsste da auch hingehend nicht, wie man da SEO-technisch das weiter pushen würde. Ich wüsste nicht, welches Interesse man damit, direkt welche SEO-Frage man damit abdecken kann. Also mir fällt es auch mal persönlich immer schwer, ihm irgendwelche Tipps zu geben, was er noch auf die Thumbnails packen sollte oder den Titel. Ich glaube, das ist dann halt eines dieser Videos, die müssen halt einfach viral gehen, damit die Aufmerksamkeit kriegen.
Ja, also ja, ich gebe dir vollkommen recht. Mir fällt jetzt noch spontan ein, der Nico Nolden, ist aber auch ein sehr kleiner Channel, ist ein Geschichtswissenschaftler mit Schwerpunkt Public History. Aber es ist schon noch einigermaßen überschaubar. Was niemand abhalten soll, um Gottes Willen anzufangen. Ja,
nee, das ist Pionierzeit, Pionierinnenzeit, ja.
Vielleicht ein Grund mehr, es eben zu machen. Jetzt fällt mir leider wie heißt noch mal die Kollegin aus Hamburg, die früher bei 4Players war, die auch immer so hin und her pendelt zwischen Horror und aber auch viel Games macht.
Wo ist sie jetzt? Personenerratenspiel.
Ich glaube, die hat sich komplett selbstständig gemacht. Wir können auf jeden Fall festhalten, es gibt Personen, die das angehen wollen und es gibt einen viel größeren potenziellen Personenkreis, die es angehen könnten. Jetzt ist es halt so, dass die vielleicht auch aus einer Ecke kommen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, ich spreche jetzt sozusagen eher für die Game Studies als für die Leute, die vielleicht davor den journalistischen Hintergrund exklusiv hatten, dass die schon beschäftigt sind, ihr Herz ohne Bezahlung an die Game Studies zu hängen, so im Sinne von einem modernen Privatgelehrt-Innentum. Und vielleicht nicht noch eine weitere Baustelle in ihrem Leben aufmachen wollen. Aber das ist jetzt alles Spekulation. Apropos, am 23. ist, glaube ich, 60 Jahre Doctor Who. Yes!
Themenbreak des Jahrhunderts, nicht schlecht. Okay, ich war zu 80% irritiert, aber gratuliere allen, denen das auf jeden Fall wichtig ist. Ich kann den Star Wars Tag im Jahr einsortieren, aber den Herr der Ringe Tag vergesse ich jedes Mal. Ich habe den Herr der Ringe Tag noch nie aktiv mitgenommen. Ich habe immer nur gern gehört, er ist 3 Wochen her.
Aber was feiert man da? Feiert man da, als das erste Buch rauskam oder was da denn?
Ich glaube, es gibt unterschiedliche. Es gibt einmal Tolkien hat Geburtstag, dann wann ist das erste Buch erschienen und wann sind die ersten Filme erschienen? Also, man sollte da mal einen einheitlichen Herr der Ringe-Feiertag einführen.
Ja, das stimmt.
Ich kann meine journalistische Perspektive da mitbringen, dass ich halt als junger Padawan Journalismus betrieben habe. Dann habe ich erste News geschrieben, dann habe ich Kolumnen geschrieben, dann habe ich Tests geschrieben. Und irgendwann mal hat mir das alles nicht mehr gereicht und dann habe ich plötzlich mir gedacht, ich möchte mal neue Perspektiven entwickeln. Und dann fing ich plötzlich an zu überlegen, wie werden eigentlich Bordelle und Stripclubs in Videospielen dargestellt? Was ist eigentlich wirklich so, sagen wir mal, eine authentische Darstellungsweise? Was geht ins absolute Klischee? Und dann habe ich halt überlegt, über solche Schubladen nachzudenken. Und das Format war immer, das nannte sich Bilderstrecke. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind halt diese, wirklich darauf ausgelegt, diese Artikelformen. Wir haben möglichst 8 Bilder hintereinander, die alle 8 Seiten sind, damit wir möglichst viele Klicks generieren. Das ist der Sinn einer Bilderstrecke. Und für mich hatte das immer cool. Ich kann jetzt einfach mal auf, ich kann 8 Spiele in eine Schublade packen und anstatt dass ich jetzt immer die besten, die unheimlichsten Spiele, sondern einfach mal über neue Schubladen nachdenke. Spiele, in denen wir beispielsweise als Held, Heldin selber das Monster sind und so. Und ich denke, das war mein Zugang zu diesen, zu dieser essayistischen Perspektive. Also Spiele anhand ihrer Einzelaspekte zu analysieren und nicht mehr das ganze Spiel als solches. Ist es jetzt gut oder schlecht?
Ich finde das deswegen interessant, weil uns dieses Verfahren ja auch so ein bisschen herausfordert, die richtigen und die interessante Fragestellungen auch zu entwickeln.
Ja.
Weil, also gerade in dem Bereich, wie du es gerade gesagt hast, in dem Bilderstrecken eigentlich so Bread-and-Butter-Geschäft sind, ist es ja eine zusätzliche Herausforderung, eigentlich interessante Themen so weit raus zu freizulegen und erstmal auf die Fragestellung auch überhaupt drauf zu kommen. Und natürlich dann die Recherchearbeit zu starten, die man vielleicht noch so nebulos im Kopf hat. Ich hatte doch mal diesen einen Tony Hawk Pro Skater Teil. War das der 4., war es der 5., was weiß ich, in dem kam ich an dem Donut Shop XY vorbei. Und ich weiß noch genau, da war so ein lustiger Aufkleber, so ein Sticker, In-Game-Sticker auf dem Donut Shop. Ja, und dann wird es vielleicht immer kleinteiliger, aber trotzdem entwickeln sich so ja oft auch spannende Themen, die, für die braucht man natürlich auch, und das wäre das nächste Thema. Wenn man nicht bezahlt wird, dann ist natürlich alles einfacher. Aber wenn das Ganze unter Zeitdruck passieren muss, jetzt wie im Journalismus, wo die Leute eh schon eher so, sagen wir mal, die Entlohnung ist ja immer so ein eigenes Thema. Aber wenn dann auch noch der Zeitdruck dazu kommt, wenn man gar nicht die Zeit hat, so Formate zu entwickeln und sie dann auch entsprechend inhaltlich zu bestücken, dann ist es natürlich bockanstrengend und dann lässt man es vielleicht auch wieder sein, weil man denkt sich, ach komm, irgendwie die 40 geilsten Polygon-Stripperinnen, das geht doch immer.
Ja, ne, das ist halt die Frage, ob ein Magazin dann die Kapazitäten für diesen Zusatzkram halt hat, ne? Aber ich finde, also, es ist so mein naiver Glaube, dass ich als Leserin immer bei den Magazinen bleibe, wo ich denke, ach, die liefern mir etwas, was jetzt nicht alle Magazine liefern, weil News kriege ich halt überall, Tests kriege ich halt überall, aber so neue Betrachtungsweisen, dann bleibe ich halt gerne bei einem Magazin.
Genau. Ja, absolut. Dazu Props, 30 Jahre Edge Magazin. Letzte Ausgabe war das. Daumen hoch.
Edge?
Ja,
die sagt gute mir, Edge. Sagt mir gar nichts.
Ein britisches Magazin, das jetzt vor kurzem, also in der letzten Printausgabe waren es 30 Jahre Magazingeschichte. Das lohnt sich. Also es gibt natürlich auch viele andere gute Magazine, aber das fiel mir jetzt nur gerade ein.
Aber das ist ein Videogame-Essay-Magazin oder wie?
Nee. Ganz auch regulärer Testbetrieb. Auch klassisch Preview, Review und zwischendrin diverse Interviews und Firmengeschichten. Also ihre Schreibe ist allerdings, die war von Anfang an relativ angenehm, also wenig marktschreierisch und auch nicht zu wertungszugespitzt, ohne auf die Wertungen verzichten zu wollen. Die geben nach wie vor Wertungen. Aber die hatten einfach gute Leute letzten Endes. Und jetzt sind sie halt 30 geworden. Ich dachte mir, nicht schlecht. Nicht schlecht.
Ja, das ist, wenn man sich da den deutschen Raum anguckt, es gab die WASD, dann ist sie in eine Online-Dings umgewandelt. Das gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Gain hat jetzt auch ihre letzte Ausgabe. Ich glaube, das ist das einzige essayistische Nennenswerte, wird wahrscheinlich Okay Cool von Dom Schott sein. Und dann wird es schon sehr, sehr spärlich. Machst du Videogame-Essays?
Nein, ich bin, was die Erstellung von Videogame-Essays betrifft, bin ich auch nur, in Anführungszeichen, staunender Konsument und der sie eben dann auch praktisch noch in andere Kontexten einsetzt. Aber ich habe das noch nicht gemacht. Was ich tatsächlich allerdings gerade mache, ist zusammen mit Kollegen aus der oder von der Technischen Informationsbibliothek, ja, Tipp, genau, in Hannover. Wir überlegen uns, ob wir nicht mal ein paar Drittmittel abgreifen können, einen Förderantrag aufsetzen, um nicht vielleicht ein Open Access Journal auf die Beine zu stellen, das sich tatsächlich mit dem Thema Videogame Essays beschäftigt, aber das ist alles noch, wie der Italiener nicht sagt, und ich betone nicht sagt, Musica della Futura, also da gibt es noch nichts Handfestes. Deswegen fiel mir das aber nur gerade ein, aber kurze Antwort, nein, selbst bin ich noch nicht im Handwerk.
Ich habe mit der Frage eingestiegen, was war das kurioseste Thema, was dir eingefallen ist? Und du meintest Kantinenessen. Gibt es für dich Betrachtungsweisen, also wo du denkst, du guckst dir Essays an und denkst dir, ach, das wäre gar nicht meine für mich relevante Frage gewesen, nämlich mir wäre jetzt noch X eingefallen. Hast du das öfter oder hast du dieses Phänomen?
Eigentlich gar nicht mehr tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, ich komme sowieso gar nicht mehr so recht hinterher. Also es gibt einfach viel zu viele Leute, die die gute Inhalte mir präsentieren. Und zwar, das bringt mich eigentlich zu dem Thema. Es ist eigentlich andersrum. Es gibt so viele gute Inhalte, dass mich mittlerweile mein schlechtes Gewissen eigentlich umtreibt, dass ich lediglich einen festen Betrag von, lass mich nicht lügen, ich möchte nicht Samaritermäßiger erscheinen, als ich bin. Ich glaube aktuell, ich gebe 20 Euro im Monat für Patreon so querbeet aus und verteile halt die Euro so ein bisschen. Aber eigentlich ist es vollkommen absurd lächerlich wenig. Und ich habe da wirklich ein schlechtes Gewissen, weil ich konsumiere ja wirklich viel davon. Und es sind oftmals wunderbare Inhalte, technisch wunderbar umgesetzt, mit einem schönen Schnitt, schön vertont. Und ich denke mir, boah, krass, die müssten eigentlich so viel mehr Geld verdienen oder die verdienen, also auf doppelten Sinn verdienen, Geld verdienen, aber auch verdienen für ihre Arbeit. Und das ist wirklich so ein bisschen, ich habe jetzt keine psychischen Zusammenbrüche deswegen, aber das ist wie so ein Nadelstich, wo du immer denkst, verdient er jetzt für das Ding wirklich nur 1 Euro von mir? Du bist eigentlich schon komisch in das. Was ist los mit dir?
Es gibt ja Leute, die wollen mehr Spielzeit, sie wollen mehr Lebenszeit haben, damit sie alle Spiele spielen können, weil es halt viel zu viele Spiele gibt. Du hättest gern mehr Geld, dass du halt einfach viel, viel mehr Leuten geben würdest. Wer ist auf deiner Patreon-Liste drauf? Das würde mich interessieren.
Also Jacob Geller ist schon mal drauf, sehe ich. Aber wer noch? Heavy-Eyed ist drauf.
Kannst du mir von jedem, den du jetzt jeder Person, die du jetzt aufzählst, den liebsten Essay von der Person nennen?
Mm-mm, überhaupt nicht. Nee, keine Chance. Keine Chance. Ah, hier, Like Stories of Old, kümmert sich aber meistens um Film. Eurothog 4000 ist eine Britin, die ich auch mal für Nahaufnahmen interviewen durfte, weil, bei der kann ich sagen, Eurothog 4000, das ist ein fürchterliches Wort, musst du mal auch laut aussprechen. Eurothog 4000.
Ich lasse es dich machen und es klingt wunderbar, ja.
Vielen Dank. Die hat einen Beitrag gehabt vor, das sind bestimmt auch schon jetzt 2 oder 3 Jahre, und zwar zu dem Thema Ingame-Fotografie, also virtuelle Fotografie. Und der war fantastisch. Der war vor allem fantastisch, weil ich damals nicht wusste, da ging sie in einem Teil des Beitrags auch darauf ein, dass es eben Ingame-FotografInnen gibt, die benutzen und die empfinden es als Herausforderung, nicht die von den Designern zur Verfügung gestellten Ingame-Techniken oder Möglichkeiten auszunutzen. Also sie hat es so illustriert an einem ganz tollen Beispiel. Sie hat gesagt, ja, man kann bei diesem Spiegel zum Beispiel mit Filtern arbeiten. Da kann man so leicht Rauch drüberlegen oder so ähnlich. Aber es gibt eben Ingame-Fotografen und Fotografinnen, die schmeißen in dem Spiel eine Rauchbombe, um dann diesen Eindruck zu haben. Wow. Und dachte ich mir, das ist wirklich, da dachte ich zuerst so, boah, krass, mir geht die Stirn auf, was ist denn hier los? Eine ganze Welt tat sich plötzlich auf, wie die also arbeiten oder eher so abstrakte Fotografien. Also wir sind ja meistens gewohnt, wir machen bei Forza die ganz, die so Carporn-mäßig Aufnahmen oder wir machen den schönsten Sonnenaufgang mit so designten Fotospots bei so Ghost of Dingsdadü, Shima. Wie heißt es gleich wieder?
Ghost of Tsushima.
Genau. Da sind die Fotospots ja schon natürlich klassisch eindesignt, ja. Aber da eben diese Fotospots zu umgehen und permanent die Mühe auf sich zu nehmen, neue Winkel zu suchen und vielleicht den Wetterwechsel nochmal anders einzufangen als von den Designern intendiert, so eine Art Metagame halt draus zu machen letzten Endes, das war für mich damals so, ah, das ist so krass. Und dann in Verbindung natürlich mit diesem ganzen, gerade zu Corona natürlich sehr interessant, dass so Ingame-Wandergruppen, die einfach zusammen die Welt durchwandern, jenseits aller Spielziele sozusagen einfach sich als Wandergruppe begreifen, um durch die virtuelle Spielwelt zu gehen und da auch ab und zu mal die Kamera zu zücken, wie es halt Wanderer auch machen oder so Gruppen. Und dann dachte ich mir, das führt eigentlich, eine Fragestellung führt da zum nächsten. Das war so ein toller Beitrag und der ist auch nicht so lang. Also auch den lege ich hiermit ans Herz.
Da ganz kurz die Frage, bevor ich darauf eingehe. Ist das Pay-Content oder kannst du dir den Beitrag gönnen und dann sagst du dir abseits dessen, dass du die Person noch finanzierst?
Letzteres. Also ich habe mir irgendwann mal überlegt, welchen Betrag ich sozusagen ausgeben möchte und dann habe ich versucht, es so irgendwie zu verteilen. Aber jegliche Gerechtigkeitsdiskussion habe ich sofort abwürgen müssen mit mir selbst, weil ich sonst welchen so einen lähmenden Standby-Modus verfallen, der so kann nicht entscheiden, was ist da los, ja. Zur Not müsst ihr halt ChatGPT 3.5 mindestens fragen. Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Sage es mir.
Ich glaube, du hast die Frage du hast eine andere Frage beantwortet. Ich wollte nur technisch wissen, ist das ein Pay-Video, von dem du da gerade sprichst?
Ach so, nein. Nein, ist es nicht.
Gut, dann hast du meine zweite Frage zuerst beantwortet und jetzt meine erste Frage, genau. Finde ich total interessant. Ich habe mittlerweile auch das Gefühl, beispielsweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe echt Schwierigkeiten, Starfield weiterzuspielen, weil ich dieses Spiel irgendwie, es ist so schleppend, es wirkt immer sehr langatmig. Und mittlerweile ist es für mich so mein Fotospiel, in dem ich halt eigentlich immer nur spiele, um dann irgendwie Sci-Fi-Fotos zu machen und mich immer freue, wenn irgendwas explodiert, weil ich dann quasi die Flammen halt nicht mehr einfügen muss, sondern sie halt immer mit auf meinem Bild habe. Und das bringt mich zu einer anderen Frage. Ich hatte nämlich letztens, meine Partnerin spielt Sims und macht halt immer wieder Screenshots von ihren Familien. Und ich habe mich halt gefragt, es sind ja streng genommen, diese Screenshots sind ja eigentlich Fotos, die du in ein Familienfotoalbum kleben würdest. Und dann bin ich drauf gestoßen, es gibt in Bonn tatsächlich ein Forschungsinstitut, das beschäftigt sich mit der Analyse von Fotoalben. Und ich hatte mich gefragt, und die E-Mail ist auch schon raus, und es gibt noch keine Ergebnisse, aber ich würde mich interessieren, was die aus Sims-Screenshots ziehen würden.
Ah, ja, du hast vollkommen recht. Also, ich habe, neulich war wieder so ein trauriger, den glaube ich ganz viele Menschen hier im Leben schon öfter durchgemacht haben, die jetzt, sagen wir mal, so alt sind, ungefähr wie ich, in Klammern knapp über 40, dass die, wenn jetzt zum Beispiel ihre Großeltern irgendwann mal verstorben sind oder Gott bewahre, die Eltern vielleicht auch langsam in das Alter kommen, dass sie irgendwann räumt man die Wohnungen aus. Ja? Und das sind natürlich so klassische, wirklich traurige, oft herzzerbrechende Events, weil man auch die alten Fotoalben in die Hand bekommt irgendwann. Und ich habe darüber nachgedacht, was es eigentlich mit Menschen macht, wenn sie das nicht mehr haben, wenn diese Fotos eigentlich nur noch auf USB-Sticks oder gar nicht mehr da sind, sondern in der Cloud halt sind und man das nicht mehr rausräumt und es nicht mehr so einen Moment gibt, wo man diese Alben nochmal aufschlägt und sich an so viele schöne oder vielleicht auch tragische Momente in der Familiengeschichte erinnert. Das fiel mir jetzt gerade
dazu. Das habe ich ganz oft, wenn du auf Konzerten, muss ja mittlerweile alles mitgefilmt werden, aber ich glaube, also was ich nicht tue, aber ich glaube, wir leben in so einem Zeitalter, wo wir ganz, ganz viele Eindrücke aufzeichnen, aber nicht festhalten, ne? Weil wie oft scrollt man halt durch das, was man fotografiert hat? Also oft ist es so, ich finde es ganz cool, dass ich für meine Videos oder irgendwas immer mal wieder durch meinen Handyordner durchgehen kann und da habe ich halt wirklich alles eingefangen. Es kann ja mal irgendwann nützlich sein. Das ist mehr so eine Zweitverwertung. Aber dieses Vorgehen, ich gehe jetzt in DM oder so, oder ich lasse meine Fotos mal wirklich ausdrucken. Das stirbt halt aus. Damit stirbt aber auch aus, dass wir uns entscheiden, was wir festhalten und was nicht, ne? Weil dann hast du halt 10 Terabyte an Fotos, aber wann guckst du dir die an?
Ja, ich mache, also meine Praxis, also ich stehe vor demselben Problem, da sind wir wahrscheinlich bei weitem nicht die Einzigen. Ich mache das mittlerweile direkt immer nach dem jeweiligen, sozusagen nach der jeweiligen Foto-Op in Anführungszeichen und schmeiß sofort hier raus, weil sonst hast du recht, sonst sind sie einfach nur gigantischer Wust, den man überhaupt nicht mehr Herr werden kann. Und ich glaube, dass kein anderer keine andere Berufsbezeichnung hat aktuell wieder so einen enormen Trend oder Hype wie der Beruf des Kurators, ja, oder der Kuratorin, weil wir einfach mit einem Anstieg von Inhalten zu tun haben, der überhaupt nicht mehr zu bewältigen ist. Und diese Bottleneck-Funktion, die natürlich auch früher Presse oder Journalismus hatten, die auch immer mehr in Auflösung begriffen wird, weil man das Gefühl hat, man weiß sowieso alles besser und man kann keinem mehr trauen, aus welchen Gründen auch immer, ist eine ganz schwierige Sache. Aber es heißt ja nicht umsonst, dass alle, also sowieso auf Steam, sich auch die Leute Kuratoren und Kuratorinnen nennen. Also das ist ja eigentlich eine völlige Umdeutung des Begriffs. Früher war das halt eher in so musealen Kontexten gebräuchlich, das Wort. Und jetzt erleben wir es in ganz neuen Zusammenhängen. Ist sehr spannend.
Es ist, finde ich, das ist so, ich verstehe, ich weiß gar nicht, ob ich mich als klassischen Journalisten bezeichnen würde. Und ich gebe immer mit meinen Beschreibungstexten, beispielsweise in GameStar-Artikeln, den Begriff Geschichtenjäger an, weil ich Interviewer auch nicht passend finde. Und auch dieses Kuratieren, das ist etwas, ne, dass ich quasi so jemand bin, der wie, also den eine Expertise aufgebaut hat, zu dem Leute kommen können, die dann wissen, sagen, oh Gott, es ist alles überfordernd, es erscheint so viel, kannst du mir sagen, ob ich das nehmen soll oder nicht? Also, dass ich quasi so eine Selektionshilfe bin. Was halt auch immer wichtiger ist, weil ja jeden Tag immer noch mehr Inhalte erscheinen. Und ich für mich persönlich als auch festgestellt habe, weil ich habe jetzt den Herbst hinter mir und es sind irgendwie, weiß ich nicht, 10 Spiele erschienen, die ich halt allesamt testen musste und ich merkte plötzlich so, das ist gar nicht so gut für den Magen eigentlich, ne? Dieses auf Aktualität getrimmt sein, weil das ja an sich nicht das hervorstechendste Merkmal ist, warum ich mir diese Inhalte angucken soll, weil sie halt gerade neu sind. Das sind die in 2 Wochen halt nicht mehr. Und jetzt habe ich halt am Wochenende wirklich meine gesamte Konsole komplett leer gemacht und ab jetzt bin ich halt so, ich gehe in meine Bibliothek rein und so suche wieder nach meinen Gesichtspunkten aus, was ich spielen möchte und nicht, weil es mir irgendein Release-Kalender befiehlt. Aber auch das ist so eine Macht auf dem Markt, gegen die man kämpfen muss, die, so eine unsichtbare, ne?
Ja. Ja, das ist auch da geht es wieder tatsächlich um oftmals auch um Lohnverhältnisse. Also wir haben bei Nahaufnahmen CH tatsächlich, das sind ja immer nur sehr kleine Anzahl an AutorInnen, die da schreiben. Und die Artikelanzahl ist natürlich auch zu vernachlässigen, weil das natürlich letzten Endes ein absolutes Hobby ist. Ja, also wenn jemand da was schreiben möchte, dann sage ich, schreib einfach über was du möchtest. Ist mir vollkommen egal, ob das ein Spiel ist und ob es 10 Jahre alt ist, dann sei es so, ja. Oder ob es ein Messebesuch ist oder was. Letzten Endes entscheidet ja da die Qualität der abgelieferten Geschichte, ist ausschlaggebend. Und wie auch da automatisch schließt sich die Frage an, gut, aber davon kann keiner leben. Punkt, Ausrufezeichen. Ne? Von einem geilen Artikel auf Nahaufnahmen.ch sagt kein Vermieter, ach richtig, stimmt, dann nehme ich das. Übrigens, bevor ich es vergesse, weil wir über die Ingame-Fotografie gesprochen haben, dazu eine Publikation, die gar nicht so alt ist, die heißt Screen Images, Ingame Photography, Screenshot, Screencast und ist herausgegeben unter anderem von einem sehr tollen Kollegen namens Sebastian Möhring. Also wer da mal Interesse hat, in das Thema sich einzufuchsen, der ist bei dem Sammelband hier bestimmt, kommt auf seine Kosten.
Ich wollte irgendwas sagen, aber du hast was viel Besseres gesagt, deswegen ist es nicht schlimm, dass ich es vergessen habe. Ich finde das aber, ich finde das sehr, sehr großartig. Also ich finde es großartig, wie unsere Gehirne synergieren. Das ist sehr, sehr schön. Ich finde das an Essays halt cooler, vor allem auch von Aspekten halt auszugehen. Versuche ich mich jedes Mal zu fragen, was sind Spiele eigentlich und was ist diese Beziehung zwischen mir und dem Spiel und welche Beziehung habe ich mit meinem Spielcharakter und welche dem Spielcharakter mit dem Spiel. Und das ist ein sehr, sehr komplexes Konstrukt. Und ich fange dann plötzlich an, mich jetzt auch gerade mit Phänomenen auseinanderzusetzen, oder das halt als Spiegel wahrzunehmen, auf bestimmte Verhältnisse halt hinzugucken. Gerade spiele ich Stronghold und beschäftige mich mit Produktionsketten, die sich halt immer weiter wachsen und es dann langsam so eine Art Autopilot-Funktion hat und dass ich dann irgendwann mal auf dieses Spiel gar nicht mehr zugreifen muss und es einfach von sich selbst aus Sachen generiert, womit ich mich dann wiederum mit diesem Begriff Autopilot immer mehr auseinandersetze. Aber das finde ich interessant, dass es für mich Gaming so eine assoziative Kette ist, mich immer wieder über neue Sachen nachdenken zu lassen.
Stimmt. Das Thema Strategiespiel, das ist nicht unbedingt meins, aber das Original ist jetzt wieder da, oder?
Das ist die Definitive Edition, sehr schwieriges Wort, finde ich. 2001 erschienen und jetzt ist es 22 Jahre später ist das neu aufgelegt worden, genau.
Verrückt, ja. Aber es ist interessant, dass du das mit den Ketten sagst, weil man sagt ja auch, der gute Chef, der beste Chef ist der, der nicht notwendig ist. Ich finde, das lässt sich da ganz gut übertragen. Also wenn alles im Strategiespiel praktisch von selbst läuft, dann muss man da vorher die Zeit und den Überblick investiert haben, um das überhaupt so zum Laufen zu kriegen. Und ich kann mir vorstellen, das gilt ja auch nicht nur jetzt wirklich für die jeweiligen Produktionsketten, sondern auch für viele andere Formen von sozialer Organisation, wie eben auch Arbeitsplätze zum Beispiel.
Ich kann noch nicht fassen, und dafür ist dieses Gaming auch, glaube ich, noch viel zu jung, um zu verstehen, was das mit unseren Gehirnen macht, weil ich es irgendwie immer auch als Simulation wahrnehme, um halt neue Perspektiven zu generieren. Und ich es halt auch immer interessant finde, Perspektiven halt einzunehmen im Gaming, die an sich unüblich sind, weil normalerweise kriegen wir immer nur diese HeldInnen-Perspektive, ne? Wir sind jemand ganz besonders Wichtiges. Und dann finde ich es interessant, auch mich mit Spielen auseinanderzusetzen, wo man mal niemand Wichtiges ist, wo ich halt nicht diese gekaufte Fantasie habe, dass ich mich gut fühlen muss, sondern einfach immer was Neues erleben kann.
Ja, war das nicht auch der Vorwurf an Starfield letzten Endes, dass sie sich nicht entscheiden konnten im Design, ist man eben diese Figur, die nur so zufällig bystandermäßig eben eine von 80 Zilliarden Lebewesen ist, oder ist man eben doch, möchte man nicht doch lieber der Protagonist sein, der große Beweger, wie die Geschichtswissenschaft früher in so alten Powermännern gedacht hat? Bist du Wilhelm II., bist du der Bismarck der Galaxis? Kannst du die Dinge anschubsen oder wirst du nur hin und her geschubst?
Ich finde Starfield ist eigentlich ein ganz gut, also ich glaube, das ist total natürlich unbeabsichtigt, aber es repräsentiert ganz gut, worüber wir eben gesprochen haben, über FOMO. Also für mich ist dieses Spiel die reinste FOMO, weil du hast so tausende Inhalte und alle versuchen, Aufmerksamkeit von dir zu bekommen und am Ende läuft es darauf hinaus, dass du gar nichts machen möchtest. Also du bist von Inhalten erschlagen, dass du irgendwie keine Geschichte bauen kannst, weil du 80 Möglichkeiten hast, was du jetzt tun kannst. Aber nichts gibt dir mal wirklich eine Dringlichkeit oder zu sagen, okay, ich weiß, ich bin dieser Mensch. Also sobald ich Starfield spiele, weiß ich nicht mehr, wer meine Figur ist.
Wir hatten mal, das ist schon einige Jahre her, glaube ich, da haben wir uns bei Nahaufnahmen für einen Artikel überlegt, welche Spielkonzepte es unbedingt mal bräuchte. Und ich habe dann mir überlegt, bei Sportspielen wäre das zum Beispiel so der Dopingbeauftragte, der die ganzen Blutproben nimmt von den Fahrradfahrern. Oder eben der typische sechste Mann beim Basketball, der einfach nicht aufs Feld kommt, aber er muss immer mitzittern und er muss immer bereit sein auf der Bank. Und er darf sich keine Unaufmerksamkeit leisten, weil es könnte ja gleich passieren, es könnte gleich losgehen. Ja? Das ist genauso. Das ist die Frage, bin ich dann der Macher oder werde ich dann eben nicht eingewechselt? Aber du hast schon recht in Bezug auf die, wie alt das Medium ist. Ich glaube, dass wir jetzt sind wir eben an einem Zeitpunkt angelangt, da wird das Medium digitales Spiel als etwas wahrgenommen, das sich ambivalent bewegt eben zwischen diesen alten, diesen typisch deutschen Großdiskursen im Sinne von mach das süchtig, mach das gewalttätig und so weiter auf der einen Seite, aber auch genauso auf der anderen Seite so super entschuldigend und immer so Vorwände fürs Spielen finden im Sinne von bessere Auge-Hand-Koordination, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit. Und wir wissen eigentlich alle, irgendwo dazwischen liegt's dann die Wahrheit, ja. Weil wir können ja nicht zum Beispiel, können wir nicht sagen, dass es nicht genug mittlerweile Gambling-Systeme gäbe bei EA mit diversen Mechanismen. Können wir nicht mehr abstreiten, ist halt so. Und wir können auch nicht mehr abstreiten, wenn eine entsprechende Grunddisposition vorliegt, dass vielleicht das einmal aggressive Spielen eben der Auslöser, warum auch immer sein kann, ist ja alles nicht abzustreiten. Aber wir sind jetzt, glaube ich, an einem Zeitpunkt, in dem wir langsam verstehen, wir haben es mit einer Form von Ausdruck zu tun, die, die muss nicht pädagogisch sein, die muss nicht ästhetisch ansprechend sein, die kann hässlich sein, die kann verstörend sein. Und so können wir sie auch anders betrachten, so können wir sie auch erwachsener betrachten, eben als ein Medium unter vielen.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ich bin dankbar, dass ich hier in diesem Zeitalter geboren bin. Ich glaube, es wäre noch mal interessant gewesen, in 50 Jahren geboren zu sein. Ich hatte nämlich letztens mir überlegt, Film ist jetzt so eine Entwicklung des, also sowohl Film als auch Gaming stammen beide aus dem gleichen Jahrhundert, ne? Und Film stammt ja so Anfang des 20. Jahrhunderts und Gaming so eher Ende. Und wenn wir jetzt mal sagen, Film hat jetzt mittlerweile relativ wenig Vorurteile. Sagen wir mal, wir springen mal 40 Jahre in die Zukunft. Wie sieht dann Gaming aus? Und gibt es nach dem Gaming noch ein weiteres Medium, das dann auch wieder diesen gleichen Vorurteilskampf kämpfen muss. Super spannend. Also ich meiner Meinung nach beschäftige mich mit dem wichtigsten Gesellschaftsmedium überhaupt.
Ja, also es gibt ja auch, also es galt vor, als irgendwie vor 20 Jahren Leute gesagt haben, wir haben es mit dem neuen Leitmedium zu tun, da galt es noch als super kontrovers und heute ist es eher so, okay. Da ist man vielleicht dann, jetzt trag mal die Argumente vor, warum das ist, aber es ist nicht mehr vollkommen abwegig. Ich brauch's gar nicht versuchen, mich von irgendwas zu überzeugen, ist Quatsch. Nehmt den Dementen hier fest.
Immerhin wird man nicht mehr rausgeschleift, ne? Ja, das hat's zumindest. Ah, großartig, wirklich, wirklich großartig. Danke, Rudolf. Hast du irgendwelche Punkte auf deiner Liste, die wir noch nicht besprochen haben? Die dir unglaublich wichtig sind.
Unglaublich wichtig ist, glaube ich, eine Menge, aber ich glaube, am wichtigsten ist einfach mal den Leuten, mit denen ich täglich arbeite in der Spielwissenschaft, Danke zu sagen für ihre Inspiration, für ihre tolle Arbeit, von der ich immer profitiere. Und ich hoffe, dass ich eventuell genug Zeug bis zu meinem Lebensende produziere, von den anderen vielleicht auch mal dann sich irgendwas abschneiden und Nützliches benutzen können für ihre Arbeit. Denn ich habe das Gefühl, ich stehe da auf den Schultern von Giganten und Gigantinnen und weiß nicht, ob ich genug zurückgebe. Aber es ist ein tolles Umfeld. Ja.
Amen. Finde ich großartig. Danke, Rudolf, dass du da warst. Und ich finde, das ist irgendwie so der Anfang. Und du sollst auch bitte, bitte wiederkommen, damit wir genau da weitermachen. Weil wir haben noch die ganzen anderen Patreon-Leute gerade nicht besprochen, die auf deiner Liste stehen. Und dann haben wir zu diesen Essays noch keine Ideen entwickelt. Aber dann wissen wir, wo wir das nächste Mal weitermachen.
Das ist eine verdammt gute Idee. Vielen lieben Dank für die Einladung und dann bis zum nächsten Mal.
Leute, wenn ihr das gerade auf YouTube hört, dann bitte lasst ein Like, einen Kommentar, lasst uns daran teilhaben, was gerade bei euch passiert ist, als ihr diese audiovisuelle Geschichte in euch aufgesogen habt. Was ist mit euch passiert? Lasst mich da bitte daran teilhaben. Das gleiche gilt, wenn ihr das auf den Podcast-Apps eures Vertrauens hört, da halt nur in Audioform, aber das gleiche, was ist mit euch passiert, worüber denkt ihr gerade nach und wie steht ihr zum Thema Videogame-Essay? Gerade im Gaming-Bereich, lasst uns das wissen. Ihr wisst das Gleiche, Rudolf unterstützt Menschen bei Patreon, uns kann man beispielsweise bei Steady unterstützen für den Content, den wir machen und dabei kriegt man noch gleichzeitig noch zusätzlichen Content, für Minimum 5 Euro im Monat geht es los. Alle Leute, die schon hinter der Paywall mit uns feiern, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazu kommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch. Ciao.